Gebet vor, das David gebetet hat. Einen Teil von Psalm 139. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht.
Wenn ihr Zeit findet, dann lasst doch diesen Psalm 139 nochmal euch zu Gemüte führen. Am besten auswendig lernen. Was da zum Ausdruck kommt, ist eigentlich das, was ich heute uns sagen werde. Das ist eine ganz innige und vertrauensvolle und hoffnungsvolle und tröstliche Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Herrlich. Ja, lasst uns beten. Herr, öffnet uns die Ohren, dass wir recht hören, und auch die Herzen, dass wir es recht verstehen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, liebe Konstanzer, liebe Zuhörer, ich starte heute eine Predigtreihe über das Vaterunser. Es wird uns sicherlich das ganze Jahr beschäftigen, ich komme nicht so oft hierher. Aber vor ungefähr 4 Jahren habe ich über das Vaterunser gepredigt und schon damals dachte ich, eine Predigt kann in keinster Weise das hervorholen und deutlich machen, was das Vaterunser für uns als Christen bedeutet. Und so habe ich schon damals damit den Gedanken gespielt, daraus eine Predigtreihe zu machen. Und jetzt hatte ich so den Eindruck, im Frühjahr ist mir das so nochmal deutlich geworden, die Zeit ist reif für eine 6-teilige Predigtreihe über das Vaterunser. Und wir beginnen heute mit dem Vers: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das Vaterunser kann man am Stück beten und wir beten es häufig und in der Regel auch am Stück. Und das ist auch gut so. Das ist sehr gehaltvoll. Da ist alles drin, was unser Leben als Christ ausmacht, unsere Beziehung zu Gott. Aber das Vaterunser ist darüber hinaus auch wie ein Rahmen für unsere Gebete, für unsere eigenen Gebete. Man kann sich das vorstellen wie so ein Gerüst, an dem wir uns entlanghangeln können. Denn wir sollen ja nicht, sagt Jesus Christus, plappern wie die Heiden. Und unter uns, wie schnell geschieht das? Und da hilft das Vaterunser, und das, dazu dient auch die Aktion heute, dass wir, wenn wir diese einzelnen Verse uns anschauen, das als Anlass nehmen, um dann eigene Worte zu finden zu diesem Thema. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Was bedeutet das für mich? Welche Erfahrungen habe ich damit gemacht? Schöne, schmerzliche, freudige, nachdenkliche. Und es wäre schön, wenn wir nachher das eine oder andere persönliche Gebet in der Gemeinschaft auch hören können und uns damit auch stärken können. Als Jesus den Jüngern das Gebet offenbart, sie haben ihn darum gebeten, wie sie beten sollen, dann stand das, was Jesus ihnen gesagt hat, im krassen Gegensatz zu den Gebeten, die größtenteils in der nichtjüdischen Welt üblich waren. Wir wissen aus vielen Inschriften und Texten, dass viele Nichtjuden vielfältige Formeln in ihren Gebeten benutzten. Lange, komplizierte, auch magische Wörter, die sich endlos wiederholen im Bestreben, irgendeinen Gott oder irgendeine Göttin zu überzeugen, dass sie uns gut behandeln. Solche Gebete waren, es kann nicht anders sein, oft von Ungewissheit geprägt. Denn es gab viele Gottheiten in der antiken Welt. Und es war nicht immer klar, welche Gottheit als nächstes besänftigt werden musste und auch mit welcher Formel. All das ist im Grunde nicht überraschend. Überraschend ist aber gewesen, welches Gebet Jesu seinen Jüngern gelehrt hat, als sie ihn darum gebeten haben. Und damit wollen wir uns in dieser Predigtreihe beschäftigen, mit diesen Überraschungen. Ich habe es bewusst so genannt, weil das Vaterunser für uns ja so schnell zur Gewohnheit wird. Ich finde es eine sehr gute Gewohnheit. Lasst uns diese Gewohnheit aber wirklich bewusst auch leben und beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Was bedeutet das für uns? Die erste Überraschung ist im Grunde, dass Jesus Gott mit Vater anredet. Das ist so. Denn wenn wir ins Alte Testament reinschauen und das Alte Testament nach Gottes Bezeichnungen durchsuchen, fällt regelrecht auf, dass das Wort Vater zu den seltensten Gottesbezeichnungen gehört. Während dieses Wort Vater auf weltliche Väter bezogen ungefähr 1180 Mal vorkommt, wird es nur an 15 Stellen für Vater im Himmel, für Gott als Vater benutzt. Dementgegen der Gottesname Jahwe kommt ungefähr 6828 Mal vor. Elohim etwa 2600 Mal, die Titel Adonai und Zebaot 439 beziehungsweise 267 Mal. Und die Bezeichnung König und der Heilige Israels kommen auch wesentlich häufiger vor als die Bezeichnung Gott als Vater. Im Zentrum des Alten Testamentes steht die Selbstoffenbarung Gottes. Und sie geschieht im grundlegenden Zusammenhang der Befreiung des Volkes Israels aus der Fronarbeit in Ägypten, der Befreiung der Familien aus der Knechtschaft. Und der Gott der Hebräer stellt sich damals Mose aus dem brennenden Dornbusch vor mit dem Namen Jahwe. Und das bedeutet, Gott ist mit euch, Gott ist bei euch, ich bin für euch da. Ich werde mich als der erweisen, der ich mich erweisen werde. Und so wie dieser Gott sich nennt, so handelt er auch. Er befreit sein Volk aus der Knechtschaft, aus der Großmacht Ägyptens. Das heißt, Gott tritt fürsorglich auf für sein Volk. Er tritt so fürsorglich auf, wie ein Vater fürsorglich ist für seine Familie. Und dennoch wird dieser Gott im Alten Testament fast nie so bezeichnet. Und deswegen ist es überraschend, dass Jesus das fundamental ändert. Bei ihm tritt Gott als Vater quasi in den Mittelpunkt. Während im AT nur 15 Mal von Gott als Vater gesprochen wird, spricht Jesus an 170 Stellen von Gott als Vater. Vor allem in seinen Gebeten wird das deutlich und das ist sehr aufschlussreich. Denn in den Gebeten, in unseren Gebeten, in den Gebeten der Menschen zeigt sich ja viel über seine Beziehung zu Gott. Wie du betest, wie du ihn ansprichst, was und wie du mit Gott redest, sagt etwas aus über die Beziehung, die du hast zu diesem Gott. Es ist gewiss, Gebet ist in gewissem Maßen der Ernstfall des Glaubens. Es ist das, nicht das Gleiche, ob ich über Gott rede oder ob ich mit Gott rede. Und in den persönlichen Gebeten Jesu redet Jesu mit einer einzigen Ausnahme Gott ausschließlich als Vater an. Und nicht nur das, er macht es auf eine ganz neue Weise. Er gebraucht nämlich das aramäische Wort Abba. Aramäisch war die Muttersprache Jesu und Abba können wir, dürfen wir übersetzen mit Papa. Er redet den Schöpfer des Himmels und der Erde, den allmächtigen Gott, der überall präsent ist, der die Macht und die Fülle und die Herrlichkeit und die Schönheit hat, mit Papa an. Wie im Deutschen wird hier deutlich, das ist die Zärtlichkeitsform des Wortes Vaters. Jüdische Kleinkinder reden ihre Väter so an. Abba ist neben immer, immer ist das Wort dann für Mama, ist eines der ersten Wörter, das die jüdischen Kleinkinder lernen. Aber auch erwachsene Söhne und Töchter sprachen in vertraulichen Situationen ihre Eltern mit Imma und Abba an. Papa und Mama. Das ist etwas ganz Zärtliches, Vertrautes, Persönliches. Im antiken Judentum findet sich kein einziges Beispiel, wo Gott mit Abba angeredet wird. Das kommt nicht vor. Und es heißt, es scheint, dass das Wort Abba eine so vertraute Beziehung voraussetzt, dass das im damaligen Antikentum einfach nicht passend war für ihren Gott. Und deshalb überrascht es doch, dass Jesus in seinen Gebeten Gott grundsätzlich mit Abba anspricht, als ob es für ihn eine angemessene, eine Selbstverständlichkeit ist. Und wenn wir uns diese Form anschauen, dann können wir feststellen, dass in Abba keine Distanz da ist. Es ist ein Wort der Nähe. Für Jesus war Gott offensichtlich der Inbegriff für Nähe, für Zuwendung, für Verständnis, für Zärtlichkeit, für Geborgenheit. Ja, für Urvertrauen. Das Autoritäre, Unterdrückende, Gewalttätige und Strenge, das sind die Begriffe Herr, Herrscher, König und auch Vater unweigerlich mitschwang, ist in dieser neuen Gottesanrede nicht enthalten. Die Anrede aber ermöglicht und bewirkt eine Beziehung zu Gott, die geprägt ist von Zutrauen, ja von Unbefangenheit und auch vor allem von Angstfreiheit. Sie enthält die Gewissheit, wir gehören zusammen. Ich bin dein Kind, Papa. Und da kann gar niemand dran rütteln. Da kann passieren, was will. Und deswegen spricht auch Paulus in Römer 8, nachdem er in 8 Kapiteln deutlich gemacht hat, was Gott und wer Gott für uns ist und was er vorhat. Gott mit Abba an und dann kommt seine Herrliches Kapitel, wo er sagt, deswegen, weil wir ihn mit Abba ansprechen können, kann uns auch schon gar nichts trennen von diesem Gott. Römer 8. Das Kind, das Abba ruft, weiß intuitiv, dass dieser Papa für mich ist. Dass dieser Papa seine Macht für mich einsetzt. Denn diese neue Gottesanrede, Abba, Papa, leugnet keineswegs die Macht und Autorität Gottes. Jesus versteht Gottes Macht und Autorität aber von seiner Zuwendung her. Die Macht Gottes ist kein Selbstzweck. Die Macht Gottes hat in sich keinen Selbstwert, sondern Gottes Macht dient dazu, Gottes Güte Wirklichkeit werden zu lassen. Und wo wird das deutlicher? Zum Beispiel in den Gleichnissen, die Jesu erzählt hat. Denken wir an die Gleichnisse der beiden verlorenen Söhne. Da war ein Vater, der verzichtet auf jedes patriarchalisches Verhalten. Er hätte alle Macht gehabt, den Sohn, der das Erbe gefordert hat und es verprasst hat und zurückkam, in seiner Macht zu begegnen, ihm deutlich zu machen, wer er ist und wer der Sohn ist. Und auch der daheimgebliebene Sohn, der nachher stinksauer war und seinen Vater herausgefordert hat zu einem Demutsakt, in dem er entgegengelaufen ist, seinem Sohn. Das war ein Demutsakt. Das hat ein Vater damals niemals gemacht. Aber da wird so deutlich, dass Jesus Gott als sein Papa sieht, der zwar Macht hat, aber es nicht patriarchalisch nutzt, als eine Macht gegen uns, sondern für uns, in der Fürsorge. Ja, in der väterlichen Fürsorge. Und so lehrt uns nun auch Jesus, wie seinen Jüngern, dass wir Gott als Vater anreden dürfen, als Papa anreden dürfen. Ich weiß noch gut, als es so aufkam mit den Jesus Freaks, die viele verrückte Sachen gemacht haben. Und man konnte nicht alles unterschreiben. Aber unter anderem haben sie angefangen, in Gebeten Gott mit Papa anzureden. Und was wurde hier gestritten? Darüber, kann man das machen? Und ich habe mich da mal ganz kurz geschüttelt und hineingeschaut. Es ist immer gut, alles mit der Bibel zu prüfen. Und gemerkt, hui, das sind die Jesus Freak, diese Verrückten, damals, doch viel näher dran an dem, was Jesus meint, als viele noch so fromme, von oben herab schauende Kritiker. Da hat man das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Denn die Bezeichnung Papa ist zentral und bedeutet ganz viel. Und dann lesen wir hier noch die nähere Beschreibung, unser Vater im Himmel, unser Papa im Himmel. Und dieser Zusatz macht deutlich, es geht hier nicht um einen von Menschen gemachten Götzen, sondern es geht um den lebendigen Gott, der im Himmel wohnt und sich danach sehnt, seine souveräne Herrschaft und seine rettende Herrschaft, dass diese rettende Herrschaft Gestalt gewinnt auf der Erde. Es geht nicht einem Gott, der jetzt, und das machen wir oft, Gott wohnt jetzt in unseren Herzen. Gott wohnt nicht in unseren Herzen. Gott sitzt und Jesus sitzt zu Rechten Gottes. Das ist erstaunlich. Also ich beneide die Kindergottesdienste mittlerweile heute nicht, dass sie das Himmelfahrtsthema zum Thema machen. Mutig. Mutig. Wir hatten am Donnerstag Himmelfahrtsgottesdienst, ökumenischen Himmelfahrtsgottesdienst am Wetterkreuz zwischen Meersburg und Hagnau mit evangelischer Kirche, katholischer Kirche und wir als Ostwald mit dabei und haben uns in der Vorbereitung kurz mal über Himmelfahrt unterhalten. Im Grunde, die meisten Christen haben entweder keine Ahnung, was wir da feiern. Es ist so. Oder es ist etwas ganz Komisches. Weil für den einen, Pastoralreferent, das, ja, wenn wir sterben, sind wir bei Jesus, fertig. Das ist vielleicht so eine gängige Meinung, hat aber mit Himmelfahrt schon mal gar nichts zu tun. Die andere, ja, da verbindet man es mit, oder ich habe es mit Wiederkunft verbunden. Ja, er ist ja gegangen, weil er auch wiederkommt. Und dann denkst du, oh, Endzeit, Endgericht, ich weiß nicht. Ist nicht Gott jetzt in unseren Herzen? Ist er nicht da jetzt präsent? Nein! Jesus Christus sitzt zur Rechten Gottes und er wird wiederkommen, und zwar so, wie er gegangen ist. Und wir reden nicht zu einem Gott, der irgendwo in unserem Herzen ist. Wir machen kein Selbstgespräch. Wir tun es nicht selbst auferbauen. So, ach ja, da gibt's, da muss eine höhere Macht geben und die ist eigentlich bei uns und schenkt auch Trost. Nein, es ist ein Gegenüber, der für uns eintritt. Der Heilige Geist ist mit uns. Er ist auch in uns. Aber es erschöpft sich nicht in uns. Papa ist und bleibt zum Glück ein Gegenüber, der uns tatsächlich helfen kann, zuwendet, fürsorglich da ist. Und dann kommt er wieder und dann wird er das Reich Gottes vollständig verwirklichen. Es geht nämlich nicht darum, dass Gottes Volk von der Erde weg in den Himmel fortgerissen wird, da habe ich die Pfarrerin beruhigen können, sondern darum, dass die Herrlichkeit und die Schönheit Gottes wie im Himmel so auf Erden realisiert. Wenn das geschieht und wo das geschieht, wird Gottes Name, sein Wesen, sein Ruf, seine Gegenwart überall in einem hohen Ansehen sein. Überall da, wo sich der Himmel auf Erden zeigt, wird Gottes Name geehrt. Das ist der zweite Punkt. Gottes Name wird geheiligt. Und das ist eine zweite Überraschung. Geheiligt werde dein Name. Oder man könnte übersetzen, dein Name möge geehrt werden. Unser Papa im Himmel, dein Name werde geehrt. Ja, was ist denn jetzt dein Name? Was bedeutet das konkret, was wir da beten? Dein Name werde geheiligt. Wie wird sein Name geheiligt? Das ist eine ganz aktuelle Frage. Wird denn sein Name geheiligt, indem wir wieder Kreuze in allen Behörden aufhängen? Dürfte man drüber nachdenken. Oder wird sein Name geheiligt, indem wir Menschen zurechtweisen, die seinen Namen wie auch immer missbrauchen? Ich sage euch nein. Beides Mal nein. Es gibt sich nämlich eine weitere Überraschung, wie sein Name geheiligt werde. Und zwar aus der Bedeutung des Namens selbst heraus, wie Jesus ihn anspricht mit Papa. Hört gut zu. Wenn wir so leben, ich fasse einen Satz zusammen, wenn wir so leben, wie es die zärtliche Beziehung zu unserem Vater im Himmel entspricht, wird sein Name geheiligt. Und so sagt es Jesus gleich zu Beginn seiner Bergpredigt in Matthäus 5. So lasst eure Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Da wird sein Name geheiligt. Und das meint Paulus, wenn er zum Beispiel an Timotheus schreibt, aber der feste Grund Gottes besteht darin, hat das Siegel, der Herr kennt die Seinen. Psalm 139, Papa im Himmel. Und, sagt Paulus, es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Denn Gott als Papa anzureden, was für ein Vorrecht. und dann Dinge zu tun, die nicht dem Willen des Papas entspricht, das passt nicht zusammen. Dann wird sein Name entheiligt. Aber wenn wir aus dem heraus, was wir da erfahren in der Beziehung zu unserem Papa im Himmel, dann auch das tun, das Gute, Wahre, Schöne, dann wird sein Name geheiligt. Lukas 6, Vers 36, ganz kurz und knapp, seid barmherzig. Warum? Was steht da? Wie unser Vater barmherzig ist, dann wird sein Name geheiligt. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Verhaltet euch dementsprechend. Jedes Mal, wenn wir beten, dein Name werde geheiligt, dann dürfen wir aufschreiben und weiterbeten. Herr, ja was? Gib mir die Kraft. Gib mir deinen Geist. Dass ich es bin, der sowohl das betet, als auch das tut, dass sein Name geheiligt werde. Was ihm wichtig ist, wird mir wichtig. Was ihm heilig ist, wird mir heilig. Beziehungen sind ihm heilig. Ehe und Familie sind ihm heilig. Ich möchte ein Beispiel nennen dazu. Ein Familienvater weint und ist verzweifelt, weil er in Deutschland angekommen ist, aber seine Familie noch irgendwo in einem Flüchtlingslager feststeckt. Und er war mit Tränen und verzerrtem Gesicht in der Kamera, hat er angefleht, ob seine Familie doch kommt, ob sie überlebt, ob wir wieder zusammenkommen. Wenn Familien getrennt werden, wie zum Beispiel bei der syrischen Flüchtlinge, dann wird Heiliges entheiligt. Das war dem Vater ins Gesicht geschrieben. Ihm muss niemand etwas vom Wert einer Familie erzählen. Und dennoch gibt es auch das. Ein anderer Familienvater, dem es äußerlich gut zu gehen scheint und in keiner Bedrängnis ist, verlässt seine Familie mit zwei kleinen Kindern. Ihm scheint etwas anderes heilig zu sein. Bleiben wir noch kurz mal bei diesen zwei Vätern. Stellt euch vor, sie treffen sich und erzählen ihre Geschichte. Was werden sie wohl erzählen? Der eine Vater, Tränen im Gesicht, wird von wunderbaren Geschichten erzählen, die er mit seiner Frau erlebt hat. Anekdoten, die einen abwechseln zum Lachen und zum Weinen bringen. Freudentränen nennt man das. Er wird erzählen, wie sehr er seine Frau und seine Kinder liebt und wie sehr er sie vermisst. Sie brauchen ihn doch. Diese wunderbare Geschichte schreit nach einer Fortsetzung. Er weiß gar nicht, ob er ohne sie überhaupt leben kann, ja möchte. Man kann sich das bildlich und emotional vorstellen, wie heilig der Moment sein wird, wenn er seine Familie sieht und sie umarmen kann. Und alle umarmen sich und küssen sich und freuen sich, weil Heiliges geschieht. Und der andere Vater? Was wird er erzählen? Was muss alles vorgefallen sein, bevor er sich zu diesem Schritt entschlossen hat und seine Familie verlässt? Was auch immer beide erzählen, sie werden von Beziehungen sprechen, von sehr unterschiedlicher Qualität. Was ist heilig? Wenn wir es allgemein sagen wollen, heilig ist das Wahre, Schöne und Gute. Das Wahrhaftige, das gelebt wird. Das Schöne, das erkannt wird und das Gute, das getan wird. Und deswegen, wenn wir beten, dein Name wird geheiligt, dann kann ich Gottes Name heiligen, indem ich mein Leben ab und an überprüfe, ob es etwa von Gottes Wirklichkeit ob etwas von Gottes Wirklichkeit sichtbar wird oder ob ich so lebe, als gäbe es Gott überhaupt nicht. Das Vaterunser, so vertraulich und herzlich und zärtlich es ist in der Anrede, so ernsthaft ist es auch in der Selbstprüfung. Lieber Papa, im Himmel, dein Name werde geheiligt. Und ich kann Gottes Namen heiligen, indem ich Antwort gebe über die Hoffnung in mir, wenn andere Menschen Fragen haben zu diesem Gott. Warum lebst du so, wie du lebst? Warum hältst du aus und verlässt nicht deine Frau oder deinen Mann? Weil ich einen liebenden Papa habe, der es gut machen wird. Der es gut mit uns meint. Unser Papa im Himmel, dein Name möge geheiligt werden. Wenn wir diese Zeilen beten, dann drückt sich darin einerseits das innige Verhältnis Gottes zu seinen Kindern aus. Und andererseits beten wir, dass unser Leben dementsprechend gelebt wird, dass Gottes Name geheiligt werde. Und deshalb ist das Gebet wie ein Gerüst, an dem ich mich entlang hangeln kann, um dann meine eigene Situation im Lichte des Vaterunsers zu durchleuchten. Ihr habt die Chance, heute Morgen diese ersten zwei Verse in eigene Worte zu fassen. Und es wäre schön, wenn wir dann auch als gesamte Gemeinde daran teilnehmen können, wie das bei Einzelnen aussehen kann, zur Ermutigung, zur Tröstung, zur gegenseitigen Stärkung. Amen.